Hallöchen nach der Sommerpause von 2 Monaten.
Ja, wir schwitzen heute trotzdem. Ne? Der Sommer ist noch nicht vorbei.
Ja, es steht wieder vor der Tür. Es ist warm.
Es ist sehr warm.
Es lädt dazu ein, einfach nur auf der Couch zu sitzen, mit dem Eis.
Unter einem schönen Baum mit einem schönen Eis. Baum.
Oh, nur schön. Ja. Ja, ist vielleicht besser als auf der Couch in der warmen Wohnung, die schon Saunatemperaturen hat.
Aber man könnte sich zu dem Eis ja auch noch ein Buch dazu nehmen. Wie wäre das? Das wäre doch der Höhepunkt der Entspannung.
Ja,
ne?
Mensch, ja. So eine Idee von der Buchhändlerin. Ja. Hätte damit gerechnet.
Ja, also ich würde mich jetzt im Liegestuhl unter einen Baum mit einem Buch legen.
Ja, da komme ich mit. Beziehungsweise ich würde eher ins Schwimmbad fahren. Schwimmbad, Buch. Okay. Ab und an Bahn ziehen.
Okay.
Vielleicht
okay.
Auch 22
Aber
Bahnen,
das Buch
man
ist dabei.
Weiß es nicht.
Also das Buch als zentrales Element ist dabei.
Ein Buch ist immer dabei. Richtig.
Genau.
Spätestens, wenn man mit der Bahn fährt.
Ja.
Dann braucht man ein Buch.
Viel Buch.
Welche Bücher brauchst du denn, Annette?
Also, ich hab ein bisschen was gelesen in den letzten Wochen. Und es waren jetzt tatsächlich nicht so die allerneuesten, das muss ich dazu sagen, aber sie haben mich einfach gepackt und dann habe ich gedacht, ja, ob ein Buch jetzt ein Jahr alt ist oder nicht, es hat mich einfach wirklich gepackt und ich finde sie halt erwähnenswert. Und ja, das Erste, was ich euch vorstellen möchte, ist das Buch Das dritte Licht von Claire Keegan. Das ist schon mal erschienen, aber als jetzt der Film in die Kinos kam oder produziert wurde, der heißt im Original The Quiet Girl. Und das hat jetzt der Steidl Verlag, der ja sehr, 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 sehr schöne Bücher macht. Mhm. Ne?
Ja.
Also sogar die Vorschauen bei Steidl sind ja wirklich immer…
Die Vorschau an sich ist schon ein eigenes Buch.
Das ist schon
also,
ein Highlight.
Ja.
Ne? Ja. Da stürzen wir uns immer alle drauf. Also ist
das
jetzt
schmeißt
neu.
Man auch nicht weg.
Nein, das entsorgt man nicht. Das hält man sorgfältig für die nächste Zeit. Ne? Ja, genau. Also Steidl hat es halt wieder dann aus Anlass dieses Films neu bearbeitet und ist halt auch sehr, sehr schön. Es ist ein wirklich extrem schmales Bändchen, wie fast alle von Claire Keegan, weil sie ist die Meisterin der Erzählung. Also es ist jetzt kein wahnsinnig umfangreicher Roman, sondern sie hat diese Form der Erzählung nahezu perfektioniert in meinen Augen.
Ist es dann schon eine Novelle eher, oder?
Ja, also ich hatte irgendwann mal in der Schule gelernt, dass eine Erzählung im Grunde ein Roman ist, der auf eine ganz, ganz schmales Format verkürzt ist und der irgendwann mal so ein richtig, also irgendwo so einen Twist hat.
Ja.
So eine ganz überraschendes Ende oder irgendwo nahe dem Ende so ein Twist, sowas, was einen so richtig, nee, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Nee, was ist das denn, ne? Und sie produziert mit einer unglaublich schönen Sprache eine ganz wahnsinnige Stimmung. Ja, diese Stimmung, man kann die gar nicht beschreiben, es hat was mit ein bisschen Melancholie. Es spielt auch in Irland irgendwie, ich habe jetzt in letzter Zeit einiges gelesen, was in Irland spielt und irgendwo kommt immer diese Melancholie rüber. Ich weiß nicht, das war ein Zufall vielleicht. Ich will einfach sagen, Mittelpunkt dieser Erzählung ist ein kleines Mädchen, die wird so ungefähr 8 Jahre alt sein und sie wird von ihrer Familie weggegeben. Ihre Familie lebt in ziemlicher Armut. Das Ganze spielt in den 70er Jahren, also ne, 1970, 72. Und diese Familie lebt halt in großer Armut und es kündigt sich schon wieder ein kleines Geschwisterchen an. Und deshalb muss eines der Kinder über die Sommertage oder über die Sommerwochen zu einer anderen Familie und sie kommt zu entfernten Verwandten der eigenen Eltern und erfährt dort so viel Zuwendung, so viel Liebe und Aufmerksamkeit, wie sie es bei ihren eigenen Eltern noch nie erfahren hat. Dieses Ehepaar ist auch kinderlos und man erfährt so hinterrücks, so ganz raffiniert, warum dieses Paar kinderlos ist. Und es schwebt immer so ein bisschen so, kann dieses Glück von diesem Mädchen, ist das bleibt das oder ist es irgendwie bedroht? Irgendwie schwebt so eine Art Damoklesschwert immer über dieser Harmonie, aber ja, grundsätzlich, sie wird neu eingekleidet, sie bekommt regelmäßige Mahlzeiten, sie bekommt eine liebevolle Ansprache, also alles das, was für so ein Kind eigentlich normal sein sollte. Ja, und am Ende kommt dann der Knaller, den ich natürlich jetzt nicht sagen kann.
Natürlich.
Aber es lebt halt von der, ja, von der schönen Sprache und von dieser unglaublichen Atmosphäre.
Ja.
Ja, und die ist halt so dicht. Es ist so dicht, weil das Eigentliche ist ja, also der Roman oder diese Erzählung ist ja vergleichsweise dünn, ne? Also vom Volumen her allein. Aber diese Atmosphäre, diese Beschreibung, die ist so unglaublich dicht, dass das alles wettmacht. Das ist unglaublich. Und wenn du dir das Cover von diesem Buch anschaust, dann guckt dir ein blondzopfiges Mädchen, guckt dich an, aber ganz intensiv. Ganz intensiv und so, so empfindet man diese Erzählung auch. Wie das Cover, wie die dich anguckt und denkst, boah, was, wo? Ja.
Okay.
Ja, das ist so meine erste Erzählung oder meine erste Empfehlung. So.
Ja.
Also Claire Keegan, Das dritte Licht bei Steil erschienen.
Okay, ich bin sehr gespannt auf den großen Plot-Twist, den du mir gleich erzählen wirst, sobald wir diese Podcast-Folge beendet haben, weil da bin ich jetzt neugierig drauf.
Ja, was hast du denn Schönes gelesen oder was nimmst du mit ins Freibad?
Also ich habe hier gerade mal wieder einen Manga in der Hand tatsächlich, den nehme ich aber nicht mit ins Freibad, weil dafür ist der viel zu hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Am Ende habe ich die ganze Sonne.
Okay. Okay.
Nein, also ich habe zuletzt einige Manga-Reihen beendet und es ist aber auch etwas dieses Jahr neu wieder aufgelegt worden, nämlich ein Klassiker von der Zeichengruppe Clamp heißt die.
Mhm.
Ist eine Zeichengruppe bestehend aus 4 Frauen, die auch den Cardcaptor Sakura gezeichnet haben. Tsubasa Reservoir Chronicles haben die gezeichnet und jetzt wurde vom Egmont Verlag wieder neu aufgelegt. XXXHolic.
Mhm.
Ein toller Manga, bei dem ich nie dazu gekommen bin, ihn zu lesen bzw. ihn zu sammeln, weil als ich Interesse an dem Manga hatte, waren schon die meisten Bände vergriffen gemeldet.
Oh, jetzt sind sie wieder neu aufgelegt.
Nach und nach ist er immer mehr verschwunden. Und jetzt wurde er halt zum großen Jubiläum in dieser schönen New Edition aufgelegt, die einfach, die sieht fantastisch aus. Man hat quasi 2 Cover auf den beiden Seiten jeweils und im Regal sieht's toll aus, muss ich sagen.
Ja, aber
ich liebe Clamp besonders, da hängt meine Kindheit dran. Ich habe Cardcaptor Sakura abgöttisch geliebt, umso glücklicher bin ich jetzt auch endlich Holic lesen zu können. Und was Clamp besonders auszeichnet, ist das besonders dekorative, sehr,
sieht anders aus. Also ich bin ja jetzt nicht der Manga-Spezialist, also wirklich gar nicht, aber allein so vom Aufschlagen würde ich sagen, sieht anders aus, hat auch eine andere Papierqualität oder so ein bisschen.
Ein bisschen.
Also hinten zumindest. Ne?
Genau. Mhm. Clamp zeichnet sich halt wirklich dadurch aus, deren Charaktere sind wirklich sehr, sehr schmal, sehr schlank gezeichnet und vor allem auch immer sehr groß. Die Beine sind meistens auch immer wirklich überdimensional lang gezeichnet. Also es hat auch immer eine sehr große Eleganz, die die Charaktere verdeutlichen. Und es ist immer besonders detailliert auch immer gezeichnet. Das hebt Clamp gerade auch von anderen Mangas oder Manga-Zeichnern ab. Da ist wirklich sehr viel Arbeit dann auch mit verbunden. Auch gerade diese einzelnen Kapitel, die nochmal von großen Artworks dann geziert werden. Das ist schon was Besonderes in der Manga-Welt. So, aber worum geht es in XXXHolic?
Ja, genau.
Vielleicht ist das Cover schon so ein bisschen aufschlussgebend. Es geht um Okkultes.
Ah,
um Okkultes,
okay.
Und Fantastisches. Protagonist ist Kimihiro Watanuki. Er ist ein Schüler. Er ist, ich glaube, er hat das typische Alter von 16 Jahren. Und er wird von Dämonen und Geistern verfolgt, die er halt auch sehen kann. Und er ist der Einzige, der sie sehen kann. Geht schon ein bisschen spooky los. Er ist auch ziemlich verzweifelt damit und man sieht auch schon auf den ersten Seiten seinen kleinen Wutausbruch.
Verschwindet endlich. Ausrufezeichen.
Richtig. Er hat keine Lust mehr, von diesen komischen Viechern verfolgt zu werden.
Lasst mich in Ruhe. Ja.
Genau. Und ja, in seiner Flucht kommt er in einem, ja, ich sag jetzt mal Antiquariat, mhm, bei einer Antiquitätenhändlerin quasi
ein
an.
Bisschen, also vor diesen Hochhäusern ist das, mhm, ja so eine relativ, naja, historisches Gebäude.
Historische,
eher, ne?
So eine schön okkult aussehende, mhm, Villa steht da quasi. Und da wird er von zwei jungen Mädchen, also von zwei kleinen Mädchen wird er da begrüßt. Er wird hereingelassen, komm doch herein. Und da trifft er auf die Hexe Yuko Ichihara. Yuko Ichihara ist allerdings auch nur
ist
ein...
Das ist die mit den langen Beinen.
Das ist die mit den ganz langen Beinen, Madi. Ich muss sagen, die Frau ist bezaubernd. Ich liebe sie sehr. Die ist göttlich, diese Frau. Yuko ist allerdings auch nur ein Pseudonym, denn ihren wahren Namen verrät sie nicht. Denn ein Name übt auch immer Macht über die Personen jeweils aus. Oh. Also muss man vorsichtig mit seinem eigenen Namen sein. Niemals, okay, deinen wahren Namen gegenüber, oh, anderen, okay, verraten.
Kein Problem, ich finde meinen auch nicht so schön.
Ja, Yuko ist quasi eine Meisterin des Okkulten, der Magie und ja, sie hilft dem Watanuki, genau, Watanuki wird er mal genannt, sie hilft Watanuki quasi dabei, die Dämonen jetzt nicht direkt loszuwerden, aber mit ihnen umzugehen. Und, mhm, das fordert natürlich immer seinen Preis. Magie hat immer ihren, mhm, angestammten Preis. Mhm. Von ihm verlangt sie, dass er in ihrem Ladenlokal quasi aushilft, da mitarbeitet.
Gott,
und
das ist aber noch machbar, oder?
Ja. hinzu kommt allerdings auch, er darf da sämtliche häusliche Arbeiten verrichten. Oh. Er darf für sie kochen, ihr, oh, ständig Wein und Sake reichen.
Oh, okay.
Sie hat auch sehr schöne Ansprüche daran, was gekocht werden soll, bitte. Oh,
okay,
also,
okay,
und
okay,
das,
okay,
darf,
okay,
Watanuki alles
mal
machen.
Die Position umgedreht.
Richtig,
ne?
Richtig. Ist auch eine sehr interessante und sehr spannende Dynamik. Mhm. Sie lehrt ihn, glaube ich, auch so ein bisschen was Magisches immer im weiteren Verlauf der Story. Man trifft sehr viele andere Charaktere noch, die auch von okkulten Problemen quasi verfolgt, mhm, werden. Und wie die mit diesem Problem umgehen, beziehungsweise nicht umgehen. Jede von diesen Charakteren trifft nämlich dann auch ein eigenes Schicksal, denn sie erhoffen sich Hilfe von Yuko. Yuko gibt ihnen einen Zauber, irgendeinen Gegenstand, der mit einem Zauber belegt ist, und alles, was dann quasi passiert ist, das Schicksal nimmt seinen Lauf, denn jeder hat quasi so seine eigene Verantwortung, mit so einer
schon
Macht
auch,
dann umzugehen.
Ne? Ja.
Genau. Mhm. Und deswegen gehen nicht alle Geschichten in diesem Buch auch gut aus.
Weil jeder hat ja die Verantwortung für,
richtig,
sich, sein Schicksal und das, was man an die Hand
gelegt
bekommt.
So, mhm, ist es, genau. Ja, und das ist definitiv eine Leseempfehlung von meiner Seite. Der Manga ist absolut göttlich. Es,
super,
sind bisher drei Bände von dieser New Edition erschienen. Jede New Edition enthält zwei Originalbände.
Mhm.
Also es ist quasi eine 2-in-1 Edition. Also, mhm, 6 Bände sind quasi schon erschienen.
Ja. Mhm.
Und ja, jetzt warte ich ganz gespannt auf Band 4, denn ich liebe diese Reihe.
Super, ja, das hört sich sehr, sehr enthusiastisch an. ja, also bei meiner nächsten Empfehlung kommen wir ganz, ganz, ganz hart auf den Boden der Realität zurück.
Okay.
Ne? Also da ist nichts mit Magie, das ist wirklich…
Sehr schade.
Ja, vielleicht, ja, wie auch immer. Nee, ich glaube, es ist sogar ein sehr autofiktionaler Roman. Er heißt Die Möglichkeit von Glück von der Anne Raabe.
Mhm.
Ist auch letztes Jahr erschienen und stand auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Habe ich aber auch erst nachher dann so richtig realisiert. Ja, und es ist tatsächlich, wie gesagt, ein autofiktionaler Roman, weil, mhm, Anne Raabe und die Protagonistin Stine sind in etwa gleich alt und wenn man so ganz grob den Inhalt umreißen wollte, dann denke ich, könnte man sagen, dass es die Vergangenheitsbewältigung ist, die ein Kind in Ostdeutschland leisten kann. Also Anne Raabe ist in Ostdeutschland aufgewachsen und die Protagonistin Stine auch. Heißt natürlich, aber es geht im Grunde um diese ganz, ganz individuelle Familiengeschichte, weil die Stine und ihr kleiner Bruder Tim wachsen mit einer extrem, ja, wie soll ich sagen, letztendlich brutalen Mutter auf.
Okay.
Also die nach außen wirkt es alles fein, die haben auch ihre Familienfeiern, aber die Mutter schlägt ihre Kinder, bis sie selber nicht mehr kann. Die Mutter zwingt ihre Kinder in eine heiße Badewanne, obwohl das vollkommen, also weil, obwohl das viel, viel zu heiß ist. Ja, und dieser Roman switcht im Grunde immer zwischen der Gegenwart, wo Stine schon eigene Kinder hat, diesem Zustand, wo sie selber Kind war, und auch der Geschichte ihres Großvaters, der in der DDR oder auch im Dritten Reich agiert hat. Zwischen diesen drei Ebenen switcht das auch immer hin und her und erzählt im Grunde, was bestimmte Zeitumstände auch mit Menschen gemacht haben. Mhm. Ich habe darüber ein bisschen gelesen und dann hieß es ja, brutale Eltern gibt's halt sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, aber der große Unterschied könnte sein, dass diese Art der Erziehung in der DDR oder in der damaligen DDR vielleicht auch eher noch in Kinderhorte, Kinderheime, in Schulen übergegangen ist. Die Kinder wurden ja damals auch schon ganz jung in Krippen gegeben und dass da wirklich eine relativ strenges Diktat herrschte. Mhm. Ja, und diese Beziehung zwischen diesen drei Generationen und was macht Zeit, was machen Zeitumstände mit einem, das wird also in einer ganz, auch die Sprache wieder hier macht natürlich super viel aus. Manches ist auch sehr, sehr witzig geschrieben. Da nimmt sie sich so ein bisschen und ihre Sache oder ihre Umstände so ein bisschen auf die Schippe. Aber letztendlich ist es schon auch ein ernstes Buch, was auch zeigt, wie gehst du dann mit deinen eigenen Kindern um, wenn du sowas erlebt hast. Und hat mich sehr beeindruckt und gebe ich als klare Leseempfehlung für Leute, die sich so ein bisschen mit starken Frauenfiguren oder mit Frauenfiguren identifizieren können aus. Ja. Also das Buch heißt Die Möglichkeit von Glück von der Anne Rabe.
Wieder harter Tobak.
Ja, harter Tobak, gebe ich zu. Aber fasziniert mich irgendwie.
Ja.
Weiß auch nicht. Also ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn es schon so, wenn man weiß, das hat es irgendwie so schon gegeben. Also das ist jetzt, deswegen, es ist der absolute Clash zu dem Manga mit den Zaubereien und ja.
Ab und an braucht man ein bisschen Magie.
Ja, natürlich.
Um diesem harten Tobak auszugleichen,
ja,
quasi.
Ja,
aber
stimmt.
Es ist ja auch nicht alles Hi-Ti-Tai hier in diesem Manga.
Ja, 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 aber halt eine ganz andere Ebene,
ja. Nee, klar.
Sich Problemen anzunähern, um mit Problemen umzugehen.
Ja,
aber
klar.
Ist ja interessant, dass man da so mehrere Möglichkeiten hat oder ganz viele unterschiedliche, Strategien offensichtlich.
Yes.
Ja, das war die Möglichkeit vom Glück von der Anne Rabe.
Okay, dann machen wir einen nicht allzu harten Clash. Dieses Buch lese ich aktuell noch. Ich bin noch nicht komplett durch, aber ich bin so auf den letzten 100, 150 Seiten.
Ja.
Und es ist jede Seite wirklich wert. Also dieses Buch ist toll. Ich halte in den Händen von Elif Shafak Am Himmel die Flüsse.
Sieht schön aus, muss ich sagen.
Sieht verdammt schön aus.
Sieht sehr schön aus.
Für alle kurze Info, auch die englische Ausgabe sieht besonders schön aus. Ich habe erst überlegt, es auf Englisch zu lesen. Aber
ja, die Engländer machen ja immer noch ein bisschen mehr, da ist noch ein bisschen mehr Glimmer, Glitzer oder irgendwie sowas drauf. Oder
die englische Ausgabe ist in hellblau-weiß, ich glaube auch ein bisschen Gold tatsächlich gehalten.
Ja, die haben immer so ein bisschen mehr, da ist immer ein bisschen mehr.
Das sah schon verdammt schön aus.
Lametta.
Ein bisschen mehr Lametta, genau. So, ja, schönes Cover. Was man drauf sieht, ist ganz viel Rot, ein bisschen orangene Blätter, ein paar blaue Wellen, die quasi im Himmel herumschweben, wie schon der Titel sagt, am Fluss die Himmel. Und mittendrin ist eine weiße Träne oder ein weißer Wassertropfen.
Also, ich kenne ja den Inhalt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Cover den Inhalt oder zumindest den Titel ziemlich gut symbolisiert.
Es gibt es perfekt wieder. Genau. Also das Buch fängt an mit einer kurzen, ja, geschichtlichen Einführung. Es geht nämlich einmal um den König Ashurbanipal.
Okay.
Gab's
den?
Ja, den gab's.
Nee, aber wo gab's den?
Beziehungsweise es gibt den Mythos halt auch um König Ashurbanipal. Es spielt am Ufer des Tigris damals zu Urzeiten. Und es gibt auch wirklich nur eine ganz kurze Einführung zu diesem König, denn er wird im weiteren Verlauf des Buches auch immer mal wieder erwähnt. Genauso wie ein Tier aus der Mythologie, nämlich der Lamassus. Ja, ist er auch einmal abgebildet. Okay, ja. Es ist ein Wesen mit dem Kopf eines Menschen. Der Körper ist mal wohl der eines Stiers, kann aber auch der eines Löwen sein. Hier ist es jetzt ein Stier. Genau, im Text wird hier erwähnt. Es kann ein Stier oder ein Löwe sein. Hier wird es jetzt als Stier abgebildet. Und er hat halt Flügel, die Schwingen eines Adlers, wird hier im Text auch erwähnt. So, das ist das Wesen, was die Bibliothek und das Königreich des Königs bewacht. Und auch dieses Wesen findet im weiteren Verlauf des Buches auch immer wieder eine Erwähnung. Wir machen nämlich nach dieser kurzen Einführung von König Ashurbanipal einen kurzen Sprung aus dem Mythologischen und es geht auf einmal ins Naturwissenschaftliche, denn es geht um H2O.
Ja.
Wie der Titel sagt, es geht um Wasser. Wasser ist das Element in diesem Buch. Es wird auch häufig auf die, es gibt ja dieses, man sagt ja, Wasser hat die Möglichkeit, Erinnerungen zu speichern. Und das ist quasi das Thema in diesem Buch, nämlich Erinnerungen über Generationen und Generationen, über Jahrhunderte und über Kontinente vor allem auch hinweg. Es ein Regentropfen, der zu König Ashurbanipals Zeiten runtergefallen ist,
taucht. Der Tropfen hier also.
Ja, quasi, taucht nämlich bei Arthur, einem unserer Protagonisten, wieder auf, am Ufer der Themse 1840.
Ach, witzig.
Und zwar in Form einer Schneeflocke. Und er ist das und die Schneeflocke ist auch das erste.
Hat nur den Aggregatzustand geändert oder so.
Genau.
Je nachdem, wo er gerade zu wandert, wo aufkommt.
Und die Schneeflocke ist auch das erste, was Arthur quasi kostet, denn die Schneeflocke landet in seinem Mund. Und auch diese Schneeflocke taucht irgendwann in einem anderen Aggregatzustand wieder in diesem Buch auf. Und das ist ich muss einfach sagen, es ist verdammt cool gemacht. Einfach dieses, man hat dieses H2O und das wird über die Kapitel auch immer weiter dargestellt. Das O ist der Arthur, der quasi die beiden Hs auf eine gewisse Art und Weise verbindet. Unsere beiden Hs sind Narin und Salika. Und die stelle ich euch jetzt einmal nach und nach einmal vor. Wir fangen einmal an bei Arthur. Arthur ist, wird halt 1840 am Ufer der Themse geboren. Er ist ein sehr verarmlichtes Kind, wird in eine sehr arme Familie hineingeboren. Die Mutter hält sich und ihre Familie quasi damit über Wasser, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie mit den anderen Toschers an der Themse halt Sachen aufsammelt, versucht irgendwelche Schätze noch zu ergattern, die sie zu Geld machen kann. Und das Thema Armut zieht sich auch Arthurs gesamtes Leben lang hindurch. Er hat nie wirklich viel Geld, bekommt von seinem Vater irgendwann quasi so einen Job aufgezwungen in einer Buchdruckerei, wo er dann bezahlt wird und sein Vater luchst ihm dann das Geld auch nach und nach immer weiter ab, damit er seine Sauferei finanzieren kann.
Der Klassiker.
Genau, der Klassiker. Arthur hat auch noch zwei jüngere Brüder, zwei Zwillinge. Ein Zwillingspärchen, ach meine Güte. Ein Zwillingspärchen, genau. Und Arthur ist aber entgegen seiner Armut ein doch recht optimistischer Mensch. Also er ist sich auch immer seiner Armut bewusst, leider auch kläglich, gerade wenn er dann auch zum Beispiel ins Museum gehen möchte, wo einmal so ein Lamassus reingetragen wird, was er sieht. Ja, aber er versucht sich davon nicht unterkriegen zu lassen und hat nach und nach auch immer mehr Erfolge, indem er von der Buchdruckerei dann später auch einen Job zum Beispiel auch in dem Museum bekommt. Etwas, was ihn sehr freut, denn er hat ein sehr großes Fable für Historik, für Geschichte, für solche Mythologie.
Also wird er auch intellektuell jetzt ein bisschen mehr gefordert?
Er wird mehr gefordert, denn Arthur hat auch eine besondere Gabe tatsächlich. Er hat die Gabe, Dinge, die er einmal erlebt hat und auch Dinge, die einmal auf der Welt geschehen sind, die er in Zeitungsartikeln gelesen hat oder sonst irgendwo mitbekommen hat, die vergisst er nicht. Oh. Und er kann alles auf den Tag genau datiert immer wieder dir nennen, wenn du ihm sagst, was ist an dem und dem Tag passiert oder das Datum, was für ein Tag war das. Das weiß er sofort und er kann dir alles darüber sagen.
Okay, das ist genial.
Das ist genial und Das macht das alles auch verdammt spannend. Das ermöglicht ihm auch nochmal wieder mehr Kontakte zu knüpfen zu anderen Leuten. Er wird dann halt auch gefordert, etwas, ja, gebildet vielleicht nicht unbedingt, weil seine Aufgabe später tatsächlich wirklich mehr darauf besteht, im Museum zum Beispiel Tontafeln zu entziffern. Mhm. Das kann er. Und das ist verdammt cool. Eines unserer Haas ist Narin. Narin ist ein 9-jähriges Mädchen, welches am Ufer des Tigris lebt mit ihrer Großmutter. Ihre Eltern sind verstorben, deswegen lebt sie bei ihrer Großmutter. Sie hat auch noch Verwandte, die aus der Türkei ausgewandert sind, nach Deutschland gekommen sind, in Hannover leben.
Das ist jetzt zur Jetztzeit?
Das ist zur Jetztzeit. Narins
ist jetzt in der Gegenwart.
Sorry, habe ich gar nicht erwähnt. Narin spielt im Jahr 2014, also sie ist im Jahr 2014 ist sie 9 Jahre alt und ihre Geschichte beginnt damit, dass sie getauft werden soll am Ufer des Tigris, was allerdings verhindert wird durch einen Bauarbeiter in einem Bulldozer, der die Heimat von Narin und ihrer Großmutter nach und nach niederwalzen soll, damit dort andere Dinge entstehen können. Und Narin und ihre Großmutter wollen sich aufgrund dessen, dass Narin auch schwer krank ist, sie wird nach und nach ihr Gehör immer mehr verlieren und wird irgendwann taub sein. Und damit Narin aber noch getauft wird, etwas, was die Großmutter auch gerne erleben möchte, wollen sie jetzt mit ihrem Vater, der ständig auf die Mama ist verstorben. Ich habe Fehlinformationen weitergeleitet. Die Mama ist gestorben bei der Geburt, aber der Papa, der lebt noch. Der ist nur ständig auf Reisen. Und jetzt gerade ist er aber im Jahr 2014 wieder bei seiner Mama und bei seinem seiner Tochter. Meine Güte. Und jetzt wollen die drei zusammen in den Irak reisen, damit Narin dort noch getauft werden kann. Und unser zweites Haar ist Salika. Salika lebt im Jahr 2018, ist da bereits 31 Jahre alt und erlebt gerade einen eigenen kleinen Umschwung, denn ihre Ehe mit ihrem Mann ist gescheitert. Er will die Scheidung einreichen. Sie hat jetzt die gemeinsame Wohnung verlassen und hat eine Wohnung auf einem Hausboot gemietet. Etwas, was ihr Onkel nicht so gut heißt, ihr Onkel Malek, der ziemlich viel Kohle hat, auch in einem etwas gehobeneren Kreisen tatsächlich unterwegs ist.
Und wo lebt sie?
Genau, das wollte ich gerade nämlich noch sagen. Genau, Salika und ihr Onkel und die Familie, die leben in England, die leben in London tatsächlich auch, in der Hauptstadt, genau, in London leben die. Und ja, Salika ist halt so das ziemliche Gegenteil von ihrem Onkel Malek, halt auch was das Finanzielle angeht. Sie muss halt auch gucken, wie sie über die Runden kommt. Jetzt kommt noch die Scheidung zu ihrem Mann dazu. Sie selbst hat aktuell auch nicht mehr so den Willen zu leben. Es wurde zuletzt einmal erwähnt, dass sie sich gerne umbringen möchte. Sehr viel innerlicher Zwiespalt herrscht gerade in ihr. Sie hat aber eine große Leidenschaft und ihre Leidenschaft ist Wasser. Denn sie ist Wissenschaftlerin und beschäftigt sich auch in ihrer Wissenschaft hauptsächlich mit dem Thema Wasser. Genau. Und auch mit dem Thema Flüsse und Flüsse, die verloren gegangen sind und wie man diese wiederentdecken kann oder auch wiederbeleben kann, Und ja, also das Thema Wasser zieht sich auch durch diese drei Protagonisten irgendwie hindurch.
Und wie stehen die jetzt zusammen? Wie kommen die dann zusammen? Weil das ist ja eigentlich das, wahrscheinlich das Tricky an der ganzen Sache.
Das
ne?
ist auch tricky, ja. Ich kann schon mal einen kleinen Einblick geben. Das Bindeglied ist ja quasi der Arthur. Man hat nämlich über den Charakteren immer das O oder das H stehen. Arthur ist das O, was die beiden Hs halt verbindet. Der Arthur wird in seinem Leben tatsächlich noch eine wissenschaftliche Reise antreten, zum Tigris hin, wo er unbedingt hin möchte. Und er ist quasi das Bindeglied zwischen den beiden. Die Narin, die mit ihrer Großmutter da am Tigris ist, die besuchen einmal das Grab von der Großmutter der Großmutter, also quasi von Narins Ur-Ur-Urgroßmutter, die Layla. Und ihr Grab ist gegenüber von einem weiteren Grab von einem viktorianischen Mann, der dort beerdigt wurde.
Der hat was mit dem Arthur zu tun.
Welcher sehr wahrscheinlich Arthur sein wird.
Ja, ja.
Genau. Und Narin erkundigt sich dann auch, wer war der Mann, warum ist er gegenüber von ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter beerdigt und die Großmutter möchte dazu natürlich nicht sagen, ja, nee, der europäische Mann, nein. Da erzähle ich dir nichts drüber.
Tabu.
Genau, der Mann hat hier nichts zu suchen. Und man erkennt auch sehr schnell, dass die Großmutter überhaupt nicht begeistert davon ist, dass der europäische Mann da jetzt begraben wurde gegenüber von ihrer Ur-Urgroßmutter, die wirklich eine ganz tolle Frau gewesen ist. Und die Verbindung zu Salika, die gibt's bisher aktuell nur dadurch, dass Salika bei ihrem Onkel Malek ein Buch findet, welches sich mit Ninive und dem Tigris halt auch auseinandersetzt. Und darauf ist ein Foto abgebildet von einem engländischen Gentleman, welcher sehr wahrscheinlich auch dieser Arthur sein wird. Denn dieses Buch ist in einem Verlag erschienen, bei welchem der Arthur auch gearbeitet hat.
Ja, da schließen sich die Kreise,
genau. Es ist nicht erwähnt worden, dass es der Arthur ist auf dem Cover, aber es liegt sehr nahe, dass er es sein wird.
Ja,
also genau, dieses Cover hat bei der Salika jetzt auch ein gewisses Unbehagen verursacht. Also sie findet es auch nicht gerade toll, dass es da halt um ihre Vorfahren ja quasi geht, um ihr eigentliches Heimatland, ihr Heimatort und dass da halt wieder dieser weiße Mann auf diesem Buchcover dann abgebildet ist. Aber genaueres wurde dazu noch nicht erwähnt. Sie hat sich das Buch von ihrem Onkel ausgeliehen und sehr wahrscheinlich wird sie es in den nächsten Kapiteln mal lesen werden.
Also es ist super spannend, wie das Ganze so zusammenpasst. Ich denke, es ist.
Ich bin vor allem sehr gespannt, wie das Ganze enden wird.
Ja.
Also, wie genau, ob jetzt die Narin und die Salika auch noch in irgendeiner Form verbunden sind, ob die vielleicht sogar aufeinandertreffen, weil die leben zur gleichen Zeit.
Ja.
Es sei denn, die Narin ist irgendwie verstorben oder so, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber ich bin
sehr
gespannt.
Naja, aber sie sind ja so alt, dass sie jetzt nicht wirklich in dem Alter sind, dass sie potenziell.
Potenziell nicht, aber man weiß nicht, was hier noch so passiert. Also ich bin gespannt.
Ja, spannend.
Es ist sehr spannend,
ja. Wahnsinn.
Hat gut 570 Seiten, also es bietet auch ordentliches Schmökererlebnis.
Ja, hört sich so an, aber schon mit Anspruch, weil man muss ja auch immer zusehen, dass man die Erzählstränge irgendwie nicht verliert. Also, dass man immer noch die einzelnen Stränge auch in seinem Kopf nochmal sortieren kann und weiß,
das
wie was zusammengehört.
Kann man hier sehr
ne?
gut. Also es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte, aber nicht langweilig, einfach nur wirklich ruhig. Es ist wirklich fließend zu lesen, wo wir auch wieder das fließende Wasser haben. Finde ich jetzt auch wieder sehr schön.
Naja, aber diese wirklich diese Erzählstränge, die ja erstmal vermeintlich nichts miteinander zu tun haben.
Du weißt aber noch genau, wo das Ganze die letzten Kapitel so geendet sind. Du kannst alles wirklich wunderbar nachverfolgen in diesem Buch und du freust dich eigentlich auch schon immer aufs nächste Kapitel.
Wie
und
das weitergeht für den.
Das Schöne ist auch, ich finde alle drei Charaktere sehr spannend. Also da ist keiner bei dem ich sage, okay, du interessierst mich jetzt nicht.
Jetzt nicht, wann kommt endlich wieder der nächste?
Genau, ich würde jetzt gerne wieder lieber die Geschichte von Arthur lesen und jetzt muss ich aber eins von den anderen beiden lesen. Die sind alle drei wirklich sehr gut erdacht, die Charaktere und alles sehr spannend gemacht. Ich finde es auch sehr spannend, wie die, wie Elif Shafak hier wirklich Fiktion mit Realität auch verbindet. Mhm. Denn die Tontafel, die der Arthur einmal übersetzt, gehört mit zum Gilgamesch-Epos.
Ah, okay.
Und sein Name ist Arthur Smith. Ich habe mal nachgeguckt, Arthur Smith hat die Tontafel jetzt nicht in der Realität übersetzt, da war es ein George Smith. Mhm. Aber der Ansatz ist schon mal da. Es
ja,
ist
ja, gut.
Realität
will
mit Fiktion verwoben. Genau.
Will ja auch jetzt kein historisches Werk sein, sondern
richtig.
Es will nur so andeuten,
ganz
ne,
genau.
dass es so mal gewesen ist.
Verdammt gut gemacht.
Ja, super, wunderbar. Sag noch mal, wo ist es erschienen?
Roman Hansa Verlag, kostet 28 Euro.
Ja, sieht auch wunderschön aus, immer noch. Also
absolut.
Wie gesagt, ja, super umgesetzt, dieses Cover, klasse.
Mhm.
Ja, jetzt.
Jetzt
wird es schwierig.
Nein!
Ja, ich habe.
Wir beenden
ich
das Ganze mit dem Marc-Uwe Kling.
Ja, ich habe ein super süßes Kinderbuch gelesen, was ich so richtig, witzig fand, aber auch so. Also, es heißt, Marc-Uwe Kling kennt ja jeder, ne? Also, angefangen von den.
Muss man nicht mehr viel zu sagen,
nee, muss
die Känguru-Chroniken.
Die Känguru-Chroniken, gerade ist er mit einem super spannenden Thriller in den Bestsellerlisten.
Views.
Ne? Also, der Mann scheint sehr multitasking zu sein, der scheint jedes Genre bedienen zu können. Auf jeden Fall habe ich hier gelesen, das Klugscheißerchen, weil ich habe gedacht, mal gucken, was ist denn das Klugscheißerchen?
Der Till ist gut.
Ja, der Titel ist gut, ne? Das Klugscheißerchen, das begegnet Tina und Theo Teufel mit TH, ne? Klugscheißern, das ist wichtig, dass das mit TH ist und nicht einfach so.
Will erwähnt werden, ja.
Muss erwähnt werden, ne? War ganz wichtig. Sind zwei Geschwister und die sind ein neues Haus gezogen. Natürlich ein altes Haus mit einem Dachboden.
Ja,
da dürfen die eigentlich nicht hin, aber sie tun es natürlich trotzdem.
Natürlich.
Die beiden sind natürlich mit Eltern geschlagen, die so richtig korrekt sind. Korrekt sind, die wollen keinen Hund, klar. Ist ja meistens so, wollen keinen Hund und essen ständig rote Beete. Und Klugscheißern natürlich, dass rote Beete ja so gesund ist und alles korrekt. Naja, wie
Gottes
auch immer.
Gottes Willen.
Tatsächlich ist es aber so, wenn die Eltern ja so sind, der Apfel, der Birne, also du weißt schon, dieses Obst fällt ja nicht weiter von diesem Stamm weiter weg.
Der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum,
und
genau.
Und diese Kinder sind halt auch nicht ganz klugscheißern halt auch. Was sie aber ja nicht, nein, das tun wir nicht. Wir klugscheißern doch nicht.
Nein.
sie sind halt auf diesem Dachboden unterwegs und auf einmal sieht einer von den beiden ein kleines blaues Männlein. Nein, es ist nicht blau. Es ist türkis. Mensch.
Das ist wichtig.
Ja, Klugscheißer, Klugscheißer, Klugscheißer. Ja. Und kriegen dann im Verlaufe der Bekanntschaft mit diesem kleinen türkisen Männlein raus, das ist das Klugscheißerchen.
Aha.
Ja. Und nur wer richtig klugscheißert, der kann es auch sehen. Also
so.
Wir zwei sehen es hier nicht, weil wir sind einfach keine richtigen Klugscheißer, Nina.
Nee,
ne?
Richtig.
Ja. Und dann nehmen sie dieses Klugscheißerchen halt mit in die Wohnung und sind halt gespannt, ob die Eltern es sehen.
Oh.
Und was glaubst du wohl, was sie tun?
Ich glaube, die können das sehen.
Ja, natürlich können die das sehen. Das sind richtige Klugscheißer. Und dann sagt das Klugscheißerchen am Ende, aber euch fühle ich mich richtig wohl.
Ja, das glaube ich.
Ja, es ist sehr witzig und es trägt auch so viele Wahrheiten in sich. Ne?
Mhm.
Und ja, das mal was Leichtes, Lockeres zum Abschluss.
Sehr schön.
Ja.
Besonders was zum Lachen.
Ja. So. Ich kann euch aber auch noch einen Ausblick auf das geben, was ich gerade in der Mache habe.
Ja, bitte.
Weil das sind auch noch zwei wirklich interessante Bücher, aber die habe ich noch nicht zu Ende.
Ja.
Das ist zum einen bei Diogenes erschienen, das heißt Sing, wilder Vogel, sing von Jacqueline O'Mahony.
Mhm.
Spielt auch in Irland, ich hatte es ja eben schon angedeutet. Ist aber ein historischer Titel, der zu der großen Armutswelle, als Irland, wann war das denn, ist schon was länger her, wirklich als als wirklich ganz, ganz viele Leute da Hungersnot hatten, da ist die junge Honora ausgewandert nach dramatischen Umständen. Also das waren wirklich ganz, ganz dramatische Umstände, die sie gezwungen haben, nach Amerika auszuwandern. Und wie es ihr jetzt als Frau in Amerika geht, ganz alleine in dieser Aufbruchsstimmung und wie sie sich auch gegen Brutalität und übergriffige Männer wehrt. Also starke Frau, ein Buch, was wirklich zu Herzen geht, was so richtig auch so ein bisschen Herzschmerz, aber nicht so kitschig. Also dadurch, dass die sehr tough ist, diese Honora, gleitet es nicht in den Kitsch ab, sondern kann sie einfach nur richtig schön zu lesen. Und als zweites möchte ich euch noch empfehlen, das Buch heißt Issa von Marianne Mahn im Rowohlt Verlag erschienen. Und das ist die Geschichte einer jungen Frau, die hier in Deutschland lebt, aber die Ahnen oder die Vorfahren kommen aus Kamerun. Und es wohnen auch noch ganz viele ihrer Vorfahren oder ihrer großen, weit verzweigten Familie in Kamerun. Und sie lebt hier mit ihrem weißen Freund und ist schwanger. Und ihre Mutter dreht durch.
Oh.
Sie muss sich unbedingt den Riten und schamanischen Vorgaben ihrer Ahnen unterziehen, damit sie eine gute Schwangerschaft hat und ein gesundes Kind auf die Welt bringt. Und zuerst sagt Issa, ja, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Also sowas, so ein Hokuspokus mach ich nicht. Sie ist irgendwie im jungen Alter nach Deutschland gekommen, die war vielleicht 5 oder 6, ist zwischenzeitlich immer mal wieder in Kamerun gewesen, und damit ihre Mutter Ruhe gibt, fliegt sie nach Kamerun und taucht wieder ein in das Land und in die Umgebung ihrer Kindheit. Mhm. Heißt, zu ihrer Großmutter, zu ihren super vielen 1000 Cousinen und Cousins. Und weil die Familie ist ja so groß, weil früher, das ist Anfang des letzten Jahrhunderts, durften die Männer dort mehrere Frauen haben. Und heißt, mehrere Frauen, mehrere Kinder, ganz viele Kinder, also ganz viele Geschwister, ganz viele Cousinen und Cousins. Also diese Familie ist so unglaublich verzweigt. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese Riten, die sie an sich vollziehen lassen muss, um eine gute Schwangerschaft zu garantieren. Und die sind für sie so abstrus, so zeitfremd.
Ja.
Und es wird mit so viel Zynismus auch, macht sie die mit und kommentiert das auch so ein bisschen zynisch. Aber insgeheim denkt sie, wofür es mal gut ist, ne, dass ich das alles hier mache. Und man gerät aber auch in die Vergangenheit, dass sie die Geschichte ihrer Ahnen oder auch ihrer weiblichen Vorfahren zeigt, wie die Deutschen in Kamerun eingefallen sind und was das mit der Bevölkerung gemacht hat, gerade auch mit den Frauen. Und das ist, also ich bin erst am Anfang, aber das hat mich schon auch gepackt. Einerseits dieser Twist dieser ganz modernen Frau im Jetzt, die sich diesen Riten noch unterzieht, wohl auch mit einem, bisschen zynischen Auge, aber dann auch dieser wirklich ernste Hintergrund der Kolonialisierung Kameruns. Mhm. Ja, das lese ich jetzt gerade auch mit Begeisterung.
Das klingt verdammt spannend. Wie heißt das nochmal?
Issa. Von Marianne Mahn. Bei Rowohlt erschienen.
Okay, das gucke ich mir gleich erstmal in Ruhe an. Das klingt verdammt gut.
Ja, das ist es auch. Also cool. Ich glaube, das wird auch noch, sie ist ja ganz am Anfang der Schwangerschaft und ich denke, wir erfahren jetzt so weiter, wie es weitergeht und wie die Familie oder ihre Vorfahren, wie die gelebt haben und was das so jetzt auch mit ihr macht. Und sie sagt, in Kamerun bin ich zu europäisch und hier in Deutschland bin ich zu afrikanisch. Also für sie ist das immer ein ewig währender Diskrepanz. Also sie sitzt zum Beispiel da in Kamerun in einem Internetcafé und allein aufgrund ihrer Aussprache ist klar, die kommt aus Europa. Ihr Aussehen ist ganz klar Kamerun, aber ihre Aussprache ist Europa. Und dann bezichtigt direkt jemand, also der Chef von diesem Internetcafé, hey, du hast meinen Computer kaputt gemacht. Hey, wir kriegen jetzt 200 Euro von dir oder weiß ich nicht, welche Währung das jetzt gerade ist. Weil so nach dem Motto, die hat's ja, die kommt ja aus Europa, die hat's ja. Da kann man mal eben irgendwie sowas tricksen.
Ja.
Und solche Sachen passieren ja da ständig.
Okay.
Ja, also ich kann demnächst vielleicht mal weiter berichten, wenn ich das weiter gelesen habe. Aber der Anfang ist schon richtig, richtig klasse.
Ja, super. Mhm. Ja, cool. Wenn du magst, gebe ich auch noch einen kurzen Ausblick auf mein nächstes Buch, denn bei mir steht bald ein Urlaub an und ich habe meine Lektüre schon beisammen.
Super.
Sobald ich mit Am Himmel die Flüsse durch bin, werde ich das hier lesen, Die Perserinnen.
Oh ja, okay, ist ja auch mit Tigris und ne, die Gegend ist ja ungefähr dieselbe. Ne?
Hat mich auch sehr angesprochen, als ich mir den Klappentext einmal durchgelesen habe. Die Perserin ist geschrieben von Sanam Maluji. Ich hoffe, dass es. Muss die Aussprache noch üben, aber ich würde sagen Sanam Maluji. Genau, und es geht um Folgendes: Flucht aus dem Iran und der Kampf um Identität und Anerkennung.
Ja, ja.
Scheint auch so ein bisschen autobiografisch zu sein. Seit 1979, mit dem Sturz des Schahs, sind die Töchter der hochgestellten iranischen Familie Waliat im amerikanischen Exil. Nur ihre Mutter, die noch immer Heimat, Tradition und Stolz verkörpert, blieb damals im Iran. Als bei dem alljährlichen Familientreffen in Aspen die Dinge aus dem Ruder laufen und die exaltierte Shirin erst gegen Kaution wieder aus der Arrestzelle entlassen wird, verändert sich etwas in den Frauen. Jede muss sich schmerzlichen Fragen stellen, wie sie zu ihren persischen Wurzeln steht.
Ja, und wer, das ist ähnlich. Ne?
Und wer sie in Zukunft sein will. Die Exil-Iranerin Sanam Maluji legt ihren ersten Roman vor. Elegant, politisch, voller absurder Komik erzählt sie eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die internationales Aufsehen erregen wird.
Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen. Absurde Komik kommt
absurde
da auch
Komik,
drin vor.
Genau.
Die Wurzeln halt.
Ja,
ne?
Ich würde sagen, wir tauschen uns über unsere beiden nächsten Bücher nochmal ordentlich aus.
Genau.
Sehr cool, ich freue mich.
Ja.
Und damit sind wir mit unseren Leseempfehlungen auf
Ende. Ich denke, dort waren doch ein paar, ne?
Das waren ein paar ordentliche hier, ja. Wir hoffen, es war etwas Passendes für euch dabei, bestimmt. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Genau.
Bis dahin.
Tschüss.